Hallo, das ist Rasenball, Red Bull und der moderne Fußball. Ein Podcast von Andan und MDR. Ich bin Patrick Stegemann und das hier ist die dritte von 5 Folgen. Wenn ihr die erste noch nicht gehört habt, dann fangt am besten da an. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast. Und jetzt geht's los. Die Simpsons gibt es seit gefühlt 100 Jahren. Aber eine Episode aus dem Jahr 1997, die ist mir in Erinnerung geblieben.
Schnelle Schüsse, wenig Tore und viele Unentschieden. Aber ja doch!
Es geht um Fußball. In den USA ist das ja eher eine Randsportart. Bart sieht die Werbung für ein Spiel im Fernsehen und will hin.
Hey Dad, warum hast du uns nie zu einem Fußballspiel mitgenommen?
Ich hab keine Ahnung.
Denn die WM kommt nach Springfield. Mexiko spielt gegen Portugal. Die Begeisterung ist zu Beginn groß.
Tut mir leid, von diesen Leuten habe ich noch nie was gehört.
Und sie alle geben Autogramme.
Juhu!
Aber ziemlich schnell verlieren die ZuschauerInnen die Lust.
Langweilig! Aufwachen, ihr Penner! Tut mal was!
Das Spiel ist einfach langweilig.
Neu verspielt Ball in die Mitte.
Der Ball wird von einer Mannschaft von links nach rechts geschoben.
Abspiel auf rechten Flügel.
Und wieder und wieder.
Wieder zurück in die Mitte.
Immer hin und her.
Ball wird gehalten.
In der eigenen Hälfte.
Und gehalten. Und gehalten.
Das Ende vom Lied.
Ach, ich halte das nicht länger aus. Ich werde mich verdrücken.
Immer schön der Reihe nach. Ich war vor dir.
Nur keine Hektik. Das Stadion hat genug Ausgänge für alle.
Es reicht. Jetzt kann man was erleben.
Augenblick, das ist doch wohl.
Die BewohnerInnen von Springfield prügeln sich. Eine echte Massenschlägerei, die bald zum Aufstand in ganz Springfield wird. Eine Fußballparodie der Simpsons. Okay. Aber es stimmt auch. Bis in die 90er Jahre, da ist Fußball nicht selten eine sehr langsame und behäbige Angelegenheit. Das Spiel ist damals in der Krise. Langweiliges Gekicke, wenig ZuschauerInnen, Gewaltprobleme. Vor allem aber, Fußball ist einfach nicht so wichtig. Nicht überall. Nicht Gesprächsthema Nummer 1.
Und heute. Nie war Fußball so beliebt, weltweit. Fußball, wie er bei den Simpsons vorkommt, den gibt's eigentlich gar nicht mehr. Nicht mehr im Spitzenbereich. Fußball ist heute schnell, dynamisch, aggressiv, spannend und sehr lukrativ. Es gibt Megaclubs, Megaspieler, Megawettbewerbe.
Dass vielleicht der Fußball der Jetztzeit so gut ist wie noch nie und trotzdem wirkt gerade dieser Fußball für viele irgendwie unnahbar und kalt.
Also macht der moderne Fußball den Sport jetzt besser oder macht er ihn kaputt? Die Suche nach der Antwort beginnt dort, wo er angeblich auch gemacht wird. Im Disneyland des modernen Fußballs. Im Trainings- und Leistungszentrum von RB Leipzig.
Ich bin Patrick Stegemann.
Und ich bin Katharina Reckers.
Für Andan und MDR. Das hier ist Rasenball. Red Bull und der moderne Fußball. Folge 3, Pay to Win.
Das war schon gestern schon.
Ja. Hi.
Hi. Katharina, hallo.
Marco, freue mich.
Patrick.
Hi, Moin. Patrick, Marco. Hallo.
Das ist unser Guide, Marco Rose. Cheftrainer bei RB, empfängt uns in weißem RB-Sportshirt und kurzer Sporthose. In 2 Stunden beginnt das Nachmittagstraining. Rose ist ein Top-Trainer der Liga, war in Gladbach, in Dortmund und auch mal bei RB Salzburg. Seine Aufgabe heute? Er zeigt uns, wie ein moderner Fußballclub von innen aussieht.
Also da ist die Kabine von den Jungs, hinten geht es auf den Trainingsplatz raus. Und hier sind die Büros. Ne? Es geht hier hinten los.
Wir stehen im Aufenthaltsbereich. Rote Wände, Sofas, in einer Ecke eine Espressomaschine. Am Boden liegen ein paar Sportgeräte herum. Einige Spieler trudeln gerade ein. Arbeitsbeginn.
Die, finde ich, haben halt schon auch das Anrecht. Janis, grüß dich.
Hallo, schön, dich gesehen.
Alles gut. Janis, alles gut.
Janis Blaswig, Torhüter.
Wir glücklich gemacht haben. Grüß dich. Kannst du trainieren?
Hi. Ja.
Super,
hallo.
Top.
Lukas Klostermann. Dann
David
Raum.
Hey, hier dazwischen.
Ja.
Ja. Aber wir sind nur Attrappen. Hallo.
Wir gehen mit Rose in den Bürotrakt, gleich links vom Aufenthaltsraum. Büro an Büro, durch Glaswände abgetrennt. Bis wir in seinem Büro stehen.
Und da seht ihr schon hier, das ist moderner Fußball da hinten. Gell? Da wird
viel Planung.
Ich verstehe nichts von dem, was da steht, aber...
Rose zeigt auf ein Whiteboard an der Stirnseite mit Formeln und Pfeilen.
Das ist mein Büro. Und hier mache ich dann auch mal Videositzung mit den Jungs. Meine Tochter hat mir eine liebe Nachricht an die Wand geschrieben.
Hab dich lieb, steht da. Ein Fernseher mitten im Raum. Hier schauen er und sein Trainerteam Spielszenen. Videoanalyse. Ansonsten Schreibtisch, dezentes Grau, bisschen Papierkram.
Ich meine, es könnte auch Vorstandsvorsitzender Maschinenbau Mitteldeutschland sein, ne?
Normale Büros halt, ne?
Ja.
Ein Büro halt und kein Fußballplatz. Rose geht am Büro der Co-Trainer vorbei. Wir sehen einen von ihnen, Alexander Zickler. Oder wie Rose sagt:
Das ist hier Ted Lasso.
Hallo. Zico ist verantwortlich für die Standards.
Ja. Zickler sitzt an seinem Rechner, schaut sich Videosequenzen von Standards an. Er analysiert Gegner, plant die eigenen Freistöße und Ecken. Überhaupt, ohne Videoanalyse läuft hier nichts. Von jedem Spiel gibt es zig Perspektiven. Ein eigenes Team aus Videoanalysten wertet Gegner und die eigene Mannschaft aus. Die Spieler haben eine eigene App auf dem Handy, über die sie personalisierte Spielszenen abrufen können und sich diese dann zu Hause, als Hausaufgabe quasi, anschauen können.
So, wo sind Kameras?
Wir stehen mit Rose auf einem Bürobalkon mit Blick auf den Trainingsplatz und suchen die Kameras, die hier überall angebracht sind.
Guck mal, da oben. Da oben sind Kameras.
Ah, ja.
Siehst du? Da oben an dem langen Mast sind Kameras. Also hier sind überall. Da hinten, hinterm Tor, das ist eine Kamera. Das ist da oben hier, ist eine Kamera. Hinterm Tor.
Das guckst du dir natürlich nicht an, das gucken dann die Leute, wenn da irgendwie...
Genau.
Der ganze Trainingsplatz, so zwei Fußballfelder groß, ist mit Kameras ausgestattet. In der Mitte steht ein blauer, zweistöckiger Containerbau. Hier sitzen Videoanalysten. Die beobachten das Training und werten die Videos live aus.
Ja, da hast du oben einfach eine bessere Plattform, um von oben runter zu gucken. Ne? Und der Analyst hat dann die Möglichkeit, wenn es regnet, da in dem Container zu sitzen. Ja.
Zwischen den zwei Fußballfeldern befindet sich ein großer Screen mitten auf dem Gelände. Bisschen wie Open-Air-Kino. Damit können die Trainer den Spielern Szenen aus dem Training zeigen. Bis in die 90er Jahre war das undenkbar. Es gab nicht mal Aufzeichnungen von allen Spielen. Und wenn, dann wurden die per VHS-Kassette verschickt. Spieler konnten sich fast nie selber spielen sehen. Trainer wussten viel weniger von anderen Mannschaften und deren Spiel. Die Videorevolution hat den Fußball taktisch verändert und ihn komplexer gemacht. Eine Vielzahl taktischer Systeme überhaupt erst ermöglicht. Heute haben Spitzenclubs wie RB ganze Videoteams, die hunderte Stunden Material auswerten.
Der Trakt mit den Büros ist vielleicht 30, 40 Meter lang.
Sieht man auch schon, ne? Zwei Athletiktrainer. Auch Athletiktrainer?
Ja.
Alte Schule.
Ja,
okay.
Es wird immer hektischer. In einer Stunde beginnt das Training. MitarbeiterInnen hechten über den Flur mit Ordnern und Laptops unterm Arm. Und wir kommen an einem kleinen Büro vorbei.
Die machen gerade Yoga. Das ist der Psychologe.
Ah, okay.
Und die machen jetzt ein Entspannungstraining.
Im vergangenen Jahrzehnt ging es bei der Trainingsoptimierung viel um den Körper. Um die Frage, wie man den kraftvoller und schneller machen kann. Wie Spieler sich schneller von wachsender Belastung erholen. Neue Potenziale liegen jetzt vor allem in der Psyche, der Kognition, im Kopf der Spieler.
Suchst du mittlerweile den letzten Millimeter in allen Bereichen, wenn du auch siehst, wie groß der Staff ist, der an so einem Fußballverein mittlerweile mitarbeitet, ist kein Vergleich zu damals. Also, wie viele Leute da mitbasteln, Analyse, Datenanalyse. Also nicht nur das, was du
siehst. Als ich angefangen habe, Fußball zu schauen, so Mitte, Ende der 90er, da hatten noch nicht alle Bundesligisten überhaupt nur Torwarttrainer. Es gab einen Trainer und meistens einen Co-Trainer, den man auch verächtlich Hütchenaufsteller genannt hat. Heute ein ganzes Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, am Ende ein Tor mehr als der Gegner zu schießen.
Das ist zum Beispiel der Julius, das ist ein Datenanalyst.
Und natürlich Datenanalysten. Ein Team, das Laufleistungen, Sprints, Verhalten auf dem Platz analysiert. Vom Gegner und von der eigenen Mannschaft.
Und die haben das größte Büro. Doch. Größer als meins. Ja.
Auf der Suche nach Verbesserungspotenzialen, auf der Jagd, das Letzte aus den Spielern herauszuholen, ist der Fußball und das Training immer professioneller, komplexer, wissenschaftlicher geworden. Mit der Professionalisierung des Fußballs ändert sich auch der Job des Trainers. Er leitet ein riesiges Team. Er ist vielmehr eine Managerperson, der Vorgesetzte eines Unternehmens, dessen Ziel es ist, guten Fußball zu spielen.
Hier oben lang oder unten durch? Wie machst du?
Ja, lass uns oben lang gehen.
Unsere Tour mit Rose neigt sich langsam dem Ende zu. Wir laufen Richtung Mannschaftstrakt. In einigen Minuten beginnt das Training.
Cody, ich komme gleich. Alles gut. Ja, wir sind gleich.
Marco Rose war selbst mal Spieler. Zweite Liga, später auch Bundesliga. Das ist heute so 15 Jahre her. Was hat sich seither verändert?
Doch, ich glaube, dass das Spiel intensiver geworden ist. Schneller. Ich glaube, dass wir früher weniger auf unseren Körper geachtet haben.
Ihr habt auch gerne mal eine Niederlage in der Kneipe nachbesprochen.
Jede.
Jede, das stimmt. Ja. Wirklich jeder.
Und jeden Sieg. Und um ehrlich zu sein, auch jedes Unentschieden.
Fußball ist eine ziemlich nostalgische Angelegenheit. Die WM 1990 in Italien haben viele in der Generation meiner Eltern in brausender Erinnerung. Deutschland wird Weltmeister. Franz Beckenbauer ist damals Bundestrainer. Deutschland gerade wieder vereint und das Land in großer Euphorie. Beckenbauer sagt damals, wenn jetzt noch die Ossis dazukommen, dann sind wir unschlagbar. Tatsächlich war aber das Turnier nicht so aufregend.
Herr Beckenbauer, Glückwunsch. Es war ein Spiel, da brauchte man sehr viel Geduld.
Das war unsere Marschroute. Deswegen haben wir auf einen offensiven Mann verzichtet und auf einen defensiven Mann eingebaut, weil wir wussten.
Sagt damals Weltmeistertrainer Franz Beckenbauer. Abwehrschlacht nennt man sowas wohl. Die aktive Spielzeit, also die Zeit, in der der Ball wirklich rollt, das Spiel nicht wegen Freistoß, Tor oder Ecke oder Aus unterbrochen ist. Diese aktive Spielzeit beträgt damals gerade mal 45 Minuten. Die Hälfte des Spiels also passiert einfach gar nichts. Bei dieser WM 1990 qualifiziert sich die irische Mannschaft mit 3 Unentschieden für das Achtelfinale. Und beim 0-0 gegen Ägypten hält der irische Torhüter insgesamt 6 Minuten den Ball in der Hand.
Fußball ist oft ein bisschen langsam damals, weil beispielsweise gewinnende Mannschaften auf Zeit spielen. Torwarte halten den Ball lange, bevor sie ihn schießen. Mannschaften spielen in ihrer eigenen Hälfte sich den Ball hin und her und dann zum Torhüter, wie bei den Simpsons. Dadurch bremsen sie das Spiel. Die FIFA, also der Internationale Fußballverband, entscheidet nach der WM, da muss ich was tun. Also führt sie die Rückpassregel ein. TorhüterInnen dürfen den Ball nicht mehr mit der Hand aufnehmen, wenn die eigenen SpielerInnen zurückspielen. Das Spiel wird schneller, es passieren mehr Fehler. Die Arbeit der Verteidiger wird dynamischer, spielerischer.
Von der Spielintensität.
Und dieses neue Spiel braucht neue Spieler.
Du kannst nicht mehr so Fußball spielen, wie du 1990 vielleicht Fußball gespielt hast.
Er ist so ein Spieler bei RB Leipzig. Hi. Kevin Campbell. Wenn man Kevin Campbell googelt, ist der Top-Vorschlag Frisur. Er ist meist auffällig blondiert, halblang, bisschen undercut. Ein weiterer Google-Vorschlag, Campbell DFB-Pokal Red Bull-Dose. Die Geschichte mit dem DFB-Pokal. Campbell hat nach Leipzigs ersten DFB-Pokalsieg 2022 eine Red Bull-Dose in den DFB-Pokal gekippt und einen recht ordentlichen Shitstorm ausgelöst.
Hat bei Instagram, ich glaube, ich hatte am Ende, weiß ich nicht, 6000 Kommentare oder so.
Campbell ist einer der dienstältesten RB-Profis, seit 7 Jahren dabei. Zuvor spielt er bereits in einem anderen Red Bull-Club, in Salzburg. Sportdirektor damals, Ralf Rangnick. Der Typ, den Red Bull-Chef Mateschitz mit dem Heli abgeholt hat.
Als dann Ralf Rangnick nach Salzburg kam, da wurde schon sehr viel umstrukturiert. Man hat bewusst eine junge Mannschaft aufgebaut und gerade mit diesem Spielstil, der davor noch nicht so bekannt war, mit diesem brutalen Gegenpressing, wirklich mit einem Mann so krass gegen den Ball zu arbeiten. Ich kann mich erinnern an Spiele, wo der Gegner teilweise den Ball ins Aus geschossen hat, weil da auf einmal 4-5 Spieler auf einen zugelaufen kommen sind. Das war schon was Neues und auch was Extremes.
Den Fußball, den Rangnick da bei RB spielen lässt, er entspricht seinen Ideen, an denen er seit mehr als einem Jahrzehnt arbeitet. Zuvor belächeln ihn viele als Professor und wundern sich, warum man so schlau über Fußball reden muss. Hier in Leipzig und in Salzburg aber, da baut er von Grund auf einen Fußballclub nach seinen Vorstellungen und mit Red Bull Geld. Rangnick setzt seine Idee von Fußball um, davon, wie ein moderner Fußballclub funktioniert. Nichts steht seinen Ideen hier im Weg. Keine alten Strukturen, keine alten Spieler, keine Tradition. Moderner Fußball in Reinkultur quasi.
Moderner Fußball? Man merkt, glaube ich, einfach, dass moderner Fußball immer schneller wird, taktisch immer anspruchsvoller, dynamischer in jeder Hinsicht, vom Denken her, von der Spielintensität her.
Man kann diese Veränderungen in Zahlen ablesen. Und sie sind enorm. Kaum ein Spieler läuft in 90 Minuten weniger als 10 Kilometer. Manche sogar bis zu 14 Kilometer. Die Anzahl und die Länge der Sprints, die wächst. Heute läuft ein Spitzentorhüter mehr Kilometer als damals der Spieler Franz Beckenbauer. Rund 4 Kilometer. Spieler heute haben über- und überoptimierte Körper. Körper, die vermessen werden, getrackt.
Jeder Spieler hat so eine Weste unterm T-Shirt. Da sind dann GPS-Sender drin. Und mit denen kannst du natürlich viele Sachen auf dem Laptop sehen. Wie viel Kilometer, wie viel intensive Meter, wie ich gerade gesagt habe. Das Ganze gibt es natürlich auch im Spiel. Dann gibt's Analysen.
Der Körper der Spieler ist hier das, kann man das so sagen, Kernprodukt. Also wird er auch von innen gepflegt, vermessen, gesalbt.
Das ist das Labor?
Wir stehen im Medizintrakt. Uns begleitet Geidi, Christian Geidus. Er ist seit 10 Jahren bei RB und zeigt uns das, was sonst der Öffentlichkeit verborgen bleibt.
Wie sagt man so schön, here is where the magic happens.
Ja. RB, wie viele andere Spitzenclubs auch, hat ein eigenes Team aus MedizinerInnen.
Bei den Profis ist es so, jeden Morgen kommen die her und geben Blut ab.
Ach, jeden Morgen?
Jeden Morgen am Ohrläppchen. Da wird der CK-Wert gemessen.
CK ist?
Der CK-Wert, der zeigt den Entzündungswert an und damit, wie müde die Muskeln der Spieler sind. Ist der CK-Wert zu hoch, steigt die Verletzungsgefahr. Die medizinische Abteilung meldet dem Athletiktrainer, hoher CK-Wert, heute keine Sprints. Vollumfassend vermessene Spieler. GPS-Werte auf dem Platz, Blutwerte von innen. Zudem setzen die MedizinerInnen in Leipzig auf einen Schlafring. Den tragen die Spieler in der Nacht, um Atemfrequenz oder Stresslevel zu messen. Diese Daten werden kombiniert mit einem Mini-Fragebogen, den die Spieler morgens in einer App beantworten.
Wie hast du geschlafen? Wie lange hast du geschlafen? Wann warst du im Bett? Was hast du, wie spät hast du noch was gegessen? Das kommt da alles rein und Das läuft dann alles zusammen. Und Mit dem CK-Wert hier.
Dieses inbrünstige Wow, was ihr da hört, das ist von mir. Jeden Tag Blut abnehmen, jeder Schritt wird mit GPS getrackt, ständig Fragen beantworten über alles, was außerhalb des Trainingsplatzes passiert.
Das ist so verrückt, finde ich, weil ich habe mal mit Uli Borowka gesprochen, der ein krasser Alkoholiker war, einfach in seiner aktiven Karriere. Der meinte, der zu einer Zeit hatte er sich eine Flasche Schnaps und einen halben Kasten Bier reingezimmert an einem Tag.
Und da hat er Fußball gespielt?
Ja, ja. Und das würde ja einfach faktisch nicht, es wäre rum. Das ist wirklich alter Fußball.
Das ist natürlich richtig übel und überhaupt nicht abzukulten oder nostalgisch zu sehen. Vor allem ist es aber so weit weg von der heutigen Realität der Profis.
Während am Fußballstammtisch gerne über echte Typen gesprochen wird, die harten von der Straße, sieht es hier im Herzen eines Spitzenvereins eher aus wie in einem Forschungsinstitut. Und genauso ist auch die Sprache. Es wird von Marginal Gains, von minimalen Vorteilen gesprochen, von Optimierung, Big Data.
Wir erheben die ganzen Daten und sagen, das ist der Plan, so können wir dich besser machen.
Datenanalysten überall.
Der heißt ja auch nur der Datentyp.
Genau. Nee, heißt er nicht, aber ich.
Ist wirklich der Typ von Moneyball wahrscheinlich.
Was ich da meine, ist der Film Moneyball von 2011 mit Brad Pitt. In dem Film spielt Brad Pitt einen Baseballmanager eines ziemlichen Durchschnittsteams. Am Ende der Saison verlassen die besten Spieler seine Mannschaft, wie eigentlich jedes Jahr. Aber da lernt er einen jungen Computernerd und Baseballfan kennen.
Und es gibt ein epidemisches Versagen innerhalb unseres Sports, das die Leute blind macht. Und das verführt die Manager von Baseballteams dazu, ihre Spieler falsch einzuschätzen und ihre Teams unklug zu managen. Weiter.
Der junge Nerd begreift das Spiel ganz anders als die alteingesessenen Scouts und Trainer. Für ihn sind es Zahlen, Wahrscheinlichkeiten, Formeln.
Was ist das? Eine Formel, die ich für unsere jährlichen Prognosen entwickelt habe. Darin sind alle Daten enthalten, um die Entwicklung von Spielern zu prognostizieren.
Okay.
Es geht darum, alle Informationen auf eine Zahl zu reduzieren. Da wir diese Daten anders gewichten, können wir in Spielern Qualitäten entdecken, die niemand sonst erkennt.
Ziemlich zu Beginn des Films gibt es diese Szene. Der Manager, also Brad Pitt, trifft das erste Mal auf den Nerd. Der arbeitet beim konkurrierenden Team, aber der hört keiner auf ihn. Sie gehen gemeinsam in die Tiefgarage, um ungestört sprechen zu können.
Na schön. Die Männer, die die Clubs führen, die glauben, es geht darum, Spieler zu kaufen. Das Ziel sollte aber nicht lauten, Spieler zu kaufen, sondern vielmehr Siege zu kaufen.
Der Manager verpflichtet den Nerd. Und ihre Strategie geht auf. Vorher geht der Held durch ein tiefes Tal, scheitert fast Hollywood. Aber die Geschichte ist echt. Billy Bean ist echt. Er sieht in Wahrheit nicht aus wie Brad Pitt. Hollywood halt. Aber Bean ist tatsächlich der Erste, der sein Baseballteam mit statistischen Methoden aufstellt. Heute agieren fast alle Teams, wie er es vorgemacht hat. Und die Omnipräsenz von Statistiken und Zahlen hat verändert, wie das Spiel funktioniert.
Das ist die neue Strategie der Oakland A's. Wir sind Kartenzähler an einem Blackjack-Tisch. Und wir werden die Chancen zulasten des Casinos beeinflussen. Das haut mich hin.
Das Phänomen hat einen eigenen Namen. Die Moneyball-Revolution. Und die erreicht eigentlich fast alle modernen Sportarten. Irgendwann halt auch den Fußball. Wenn auch ein paar Jahre später. Statistiken, Daten verändern den Sport. Siege sind Wahrscheinlichkeiten, die man berechnen kann. Und beeinflussen kann. Zum Beispiel durch viel Geld.
Dass heute so viel Geld im Fußball ist, das liegt an einer Entwicklung, die, also wortwörtlich, vor unser aller Augen stattgefunden hat.
Die Bundesliga in Ram. Heute mit Jörg von Torra.
Da sind wir, guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Danke. Und auch Ihnen ein herzliches Willkommen zu Hause.
Schuld ist das Fernsehen.
Und ich kann Ihnen sagen, die Stimmung ist zu Recht gut, denn...
Das hier ist die Fußballsendung RAN. Die übertragen in den 90er Jahren die Bundesliga. Die erste RAN-Sendung läuft 1992. Und die ist ganz anders. Fußball ist plötzlich bunt, mehr Unterhaltung. Es gibt Interviews mit Spielern, Berichte über Spielerfrauen. Alles irgendwie neu und aufregend.
Sie merken schon, die Stimmung ist gut hier bei uns im Studio. Dabei ahnt unser Publikum natürlich noch gar nicht, was sich in der Bundesliga so alles ereignet hat.
Samstagabends bringt RAN die Zusammenfassung des Spieltags. Manchmal auch Live-Spiele. Auf Sat.1, einem damals noch ziemlich jungen Privatsender. Es sind die 90er Jahre. Der Markt soll jetzt alles regeln. Und das Privatfernsehen passt gut in diese Zeit. Von Beginn an setzen die neuen Fernsehsender, RTL, Sat.1, später Premiere, auf Fußball. Die Privatsender verändern, wie über Fußball gesprochen wird. Vor allem aber entfachen sie einen Bieterwettbewerb um die Fernsehrechte. Noch Jahre zuvor, als es in Deutschland nur ARD und ZDF gibt, lässt sich mit Fernsehrechten gar nicht so viel Geld verdienen. Jetzt aber gibt es auf dem Markt Konkurrenz. Und die steigert den Preis.
Und wo es mit Film und Fernsehen was zu verdienen gibt, ist er nicht weit.
Da hatte ich ein einschneidendes Erlebnis mit dem Programmdirektor der ARD.
Dr. Michael Kölmel. In den 90er Jahren ist er noch nicht der mit dem Stadion aus unserer ersten Episode. Damals handelt er nur mit Filmrechten. Matrix zum Beispiel. Diese Filme bietet er Kinos an, aber auch Fernsehsendern, öffentlich-rechtlichen vor allem. Also stellt er eines Tages dem ARD-Programmdirektor ein paar Filme vor.
Dem haben wir ganz tolle Filme angeboten und er wollte, an jedem mägelte er rum. Also von Matrix über Der englische Patient und alles tolle Sachen. Und da habe ich ihn gefragt, was brauchen Sie denn? Dann sagte er, Fußball.
Kölmel ist nur einer von vielen UnternehmerInnen, bei denen der Fußball-Goldrausch ausbricht. Die TV-Sender wollen für Fußball auf einmal viel Geld zahlen. Also will Kölmel liefern. Er findet ein ganz besonderes Modell. Er klopft bei Vereinen an, überwiegend in den unteren Ligen, die wirtschaftlich angeschlagen sind, und macht ihnen ein Angebot.
Und das war dann für mich der Anfang, um Vereine praktisch zu fragen, ob ich gegen die Abtretung von Teilen der Medienrechte sie sanieren kann.
Der Deal? Kölmel gibt Geld, Kredite, Darlehen und bekommt dafür Fernsehrechte. Die Wette dahinter, wenn der Verein sein Geld klug einsetzt, wird er Erfolg haben, aufsteigen. Und dann sind seine Fernsehrechte plötzlich richtig was wert. Kölmels Geschichte zeigt, es ist plötzlich lukrativ, in Fußball zu investieren, in Infrastruktur, bessere Trainingsplätze, bessere Analysen.
Ich habe den Begriff offensichtlich, der wird mir zu einem Konzepttrainer.
Wirklich?
Das ja, ist Ihnen? Mein. Ja, wenn man sich überlegt, was ich habe dann auch nochmal nachgedacht, jeder müsste doch irgendwie ein Konzept haben, aber ich habe dann gesagt, in unserem Verein bin ich nur interessiert, das Konzepttrainerspiel. Das war dann Ralf Rangnick zum Beispiel in Ulm.
Ja, vielleicht ist auch ein bisschen Legendenbildung dabei. Aber Michael Kömmels Plan zeigt, was damals im Fußball passiert. Denn auch andere Unternehmen machen es ja wie er. Das Geld professionalisiert den Fußball, weil Verantwortliche, Trainer, Manager plötzlich auf der Suche sind nach Ideen, besser zu werden, den Fußball besser zu machen und am Ende, genau, noch mehr Geld zu verdienen.
Aber ein Problem bleibt. Noch bis in die 90er Jahre haftet Fußball irgendwie ein Stigma an. Ein Sport der einfachen Leute. So ist es ja auch in der Simpsons-Szene. Spiel auf dem Feld, langweilig. Stimmung auf den Rängen, aggressiv. Ein paar muskelbepackte Fans schlagen sich die Köpfe ein. Doch um andere und mehr Menschen zu erreichen, für noch größere Einkünfte, muss der Fußball sich noch mehr verändern. Er muss andere Zielgruppen erreichen, zielegener werden, ein gutes Produkt werden. Und er hat dafür gesorgt.
Also diejenigen, die immer noch davon träumen, 11 Freunde müsst ihr sein und die für ein Ei und Butterbrot kommerziellen Fußball spielen, das halte ich für eine Geschichte aus dem Märchen. Das
gibt's. Jürgen Lenz, Sportmarketing-Spezialist, in den 40ern auf Sylt geboren.
Ja, aber damals war Sylt noch ganz, wie soll ich sagen, unschuldig, ja.
Er arbeitet bei Adidas als Marketingmanager. 1991 machte sich mit einem Kollegen mit einer Sportmarketingagentur selbstständig, die den nicht gerade unverwechselbaren Namen Team trägt. Und eines Abends lädt ein Funktionär der UEFA, ein alter Geschäftskontakt, Lenz und seinen Partner zum Essen ein.
Ja, ja, das war so, nachdem wir uns getroffen hatten und das Abendessen hatten, und da war uns schlagartig klar, also hier ist etwas am Werden.
Lenz und sein Partner verstehen. Die UEFA will das ganz große Rad drehen und braucht dafür
ein Konzept, das den Vereinen ein optimales wirtschaftliches Ergebnis bringt. Und dazu werden wir uns zusammensetzen und wir werden etwas erarbeiten.
Die UEFA sucht nach neuen Vermarktungsformen, nach einer Idee für ein neues Turnier. Die beiden Marketing-Spezialisten nehmen die Herausforderung an.
Und wir haben uns dann abgeseilt von allen anderen täglichen Einflüssen und sind ins Tessin gegangen und haben da morgens haben wir Fitness gemacht und nachmittags haben wir gearbeitet. Also
Lenz und sein Kollege schließen sich in ein Hotel ein. 3 Wochen lang. Und dann kommen sie heraus mit einem Papier.
Sozusagen das Grundkonzept der Champions League.
Und dieses Grundkonzept, eigentlich einfach. Fußball soll ab jetzt edel sein. Shampoos, Hochglanz. Sogar die Krawatten der ModeratorInnen sind vorgeschrieben. Gedeckt, silbergrau und dass die Trainer Anzug tragen müssen. Und natürlich die Wettbewerbshymne. Keine einfache Fußballhymne mit Stadiongrölen und schrammligen Gitarren.
Und im Falle der Champions League ist es so, ich meine, ist Ihnen die Musik bekannt?
Na klar.
Wir könnten sie ja sofort singen, aber wir ersparen Ihnen das.
Lenz und Partner lassen die Hymne extra komponieren. In London. Vom englischen Komponisten Tony Britton. Eingespielt vom Royal Philharmonic Orchestra.
Wir sind nach England gegangen, haben mit einem Dirigenten dort gesprochen und haben dem erklärt, wie wir dieses Produkt in Anführungsstrichen Champions League positionieren wollen. Und das war ganz oben. Ja.
Die Champions League ist ein teures Produkt. Und die Idee von Lenz und seinem Partner, dieses teure Produkt muss teuer vermarktet werden. Wenige, aber sehr hochkarätige Sponsoren. Und natürlich das Geschäft mit den TV-Rechten. Die Champions League vermarktet fortan den ganzen Wettbewerb, nicht mehr einzelne Spiele oder Vereine. Überall auf der Welt soll man den ganzen Wettbewerb schauen, nicht nur, wenn der eigene Verein gerade spielt. Doch damit die Hochglanz Champions League auch als TV-Produkt attraktiv ist,
muss Lenz dafür sorgen, dass die Hochglanzmannschaften möglichst lange im Turnier bleiben, dass die Bayern nicht im ersten K.O.-Spiel rausfliegen. Also führen sie die Gruppenphase ein. Mehr Spiele, mehr Geld, weniger Risiko, dass die attraktiven, großen Vereine rausfliegen.
Aber wir haben gesagt, die Champions League, das sind die besten Vereine. Ja, die müssen von der Positionierung her höher angesehen werden als die anderen Wettbewerbe.
Überall auf der Welt schauen Menschen diesen Wettbewerb. Beim letzten Finale waren es 400 Millionen. Es ist eine Gelddruckmaschine. Der Fußball ist schön, die Gewinne riesig. Die Champions League ist eine Erfolgsgeschichte. Erfunden von Lenz und seinem Partner. Eine Mega-Business-Idee.
Wenn Sie sich jetzt angucken, welche Entwicklung das Ganze genommen hat, also sind Sie da zufrieden mit der Entwicklung der Champions League?
Ach, wissen Sie, da benutze ich mal eine Analogie. Haben Sie Kinder?
Nein.
Ah, gut. Aber man kann immer sagen, also man hat Kinder in die Welt gesetzt und bin ich mit der Entwicklung der Kinder zufrieden. Ich liebe sie, aber ich bin nicht mit allen Entwicklungen zufrieden.
Okay, ich glaube, das haben wir verstanden.
Und natürlich, man sieht da Weltauswahlen gegeneinander spielen. Und auch ich, es ist ja nicht so, dass mich das kalt lässt.
Das ist Christian Spiller, Fan eines Vereins, der vermutlich niemals Champions League spielen wird. Energie Cottbus.
Ich glaube, auch weil ich in Cottbus groß geworden bin und in dieser Sportstadt sehr mit Fußball und anderen Sport beballert wurde, gleich von Anfang an, bin ich Sportjournalist geworden.
Spiller leitet das Sportressort von Zeit Online und hat ein Buch geschrieben über Megaclubs.
Also das fußballästhetische Herz schlägt da natürlich höher und ich sage, boah, geil. Ja? Und ich kann viele verstehen, die dort dann aufhören und sagen, das reicht mir. Ja? Ich will einfach nur guten Fußball sehen, fertig. So, und den haben wir gerade. Aber, und das Paradox ist ja zu beobachten, dass vielleicht der Fußball der Jetztzeit so gut ist wie noch nie und trotzdem wirkt gerade dieser Fußball für viele irgendwie unnahbar und kalt.
Es gibt ein Unbehagen mit dieser Art des Fußballs. Gegen den modernen Fußball ist in vielen Kurven Europas ein willkommener Slogan. Und die Champions League zeigt wie vielleicht kein anderer Wettbewerb, was eigentlich das Problem ist. Man könnte sagen, dass überhaupt so viel Geld mit Fußball verdient wird. Das ist ungerecht. Dass Unternehmen und Staaten über Clubs bestimmen, ungerecht. Kann sein. Aber das Problem liegt eigentlich noch tiefer.
Ja, das Spiel selbst ist in Gefahr, weil es eben seinen Kern verlieren könnte, nämlich dass, wie Sepp Herberger sagte, die Leute gehen zum Fußball, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht.
In der Champions League spielen ab der K.O.-Phase eigentlich die immer gleichen Mannschaften gegeneinander. Es ist ein geschlossener Elitenclub. In Deutschland ist Bayern München seit 11 Jahren ununterbrochen Meister. Der moderne Fußball ist vorhersehbar geworden. Die großen Clubs sind den anderen enteilt.
Der Zufallsfaktor, der für den Fußball eminent wichtig ist, weil Fußball lebt wie kein anderer Sport davon, dass auch ein Kleiner einen Großen schlagen kann. Und das wird halt immer seltener. Also wir reden da von so einer beinahe unschlagbaren europäischen Elite, eben diesen Megaclubs, die bilden eine geschlossene Gesellschaft und beruhen auf einem System, das sie selbst geschaffen haben. Ja? Also sie bekommen Geld, weil sie Erfolg haben und haben dann Erfolg, weil sie dieses Geld haben. So.
Die großen Teams haben den Sport so verändert, perfektioniert, dass sie etwas Unglaubliches geschafft haben. Sie haben den Zufall minimiert. Fußball ist nämlich ein Zufallssport. Er basiert auf Fehlern. Schlicht, weil es so schwer ist, den Ball mit dem Fuß zu kontrollieren. Hand wäre viel einfacher. Eine Studie eines Statistikteams hat ergeben, an 47% aller Tore ist Genosse Zufall beteiligt. Und da kommt quasi die Moneyball-Revolution ins Spiel. Für die Vereine, die es sich leisten können, wird Fußball berechenbarer. Denn all die Perfektionierung von Körper und Spielsystem soll letztlich Fehler minimieren.
Und je weniger Fehler eine Mannschaft macht, desto weniger spielt der Zufall eine Rolle. Und je weniger der Zufall eine Rolle spielt, desto weniger Überraschungen gibt es. Und je weniger Überraschungen es gibt, desto weniger legendäre Geschichten gibt es, die man sich später in 20 Jahren noch erzählen kann.
Fast jeder Fußballfan kennt eine dieser legendären Geschichten. Und die passieren meistens dem Underdog. Spiller, wir haben schon gesagt, ist Fan von Energie Cottbus. Heute spielen die in der 4. Liga.
Wir waren 6 Jahre in der Bundesliga, haben 2-mal die Bayern geschlagen. Und das waren natürlich Ereignisse, über die wird man in Cottbus noch in 20 Jahren reden. So. Ja, die Spieler kennt noch jeder, die Torschützen, nee, kannst die Leute im Traum aufwecken und die sagen dir das. So.
Wer war es denn?
Es war im ersten Spiel Wilmar Szeböck. im Jahr 2000. Und im zweiten Spiel war es Branko Jelic, der zwei Tore geschossen hat. Ein Doppelpack geschnürt.
Test bestanden. Ich weiß es, ich kann es nicht testen, aber ich kann es nicht gehabt. Verifizieren.
Innige Cottbus schlägt Bayern München in der Liga. Wird nie wieder passieren. Kurzum, die kleinen Teams haben immer geringere Chancen, die Großen zu schlagen.
In dieser Geschichte, da schlägt ein Kleiner mal einen Großen, steckt der Charme des Sports, der Charme des Fußballs. Das
ist, weil die großen Clubs immer mehr Geld haben, hängen sie die anderen ab. Und so ist der Fußball in Deutschland heute so ungleich wie noch nie. Die Spitzengruppe in der Bundesliga hat ein Vielfaches des Budgets der unteren Vereine. Und deswegen ist auch der Punkteabstand der Spitzengruppe zu den Absteigern in den letzten Jahren gewachsen. Und sogar die Tordifferenz. Große Teams schießen immer mehr Tore, kleine bekommen immer mehr.
Mein Vater hat bis heute die Werder-Trikots im Schrank von 2004, als Bremen in einer Saison die Meisterschaft und den DFB-Pokal geholt hat. Die Wahrheit ist, muss er auch. Denn die Chance, dass Werder in dieser Fußballwelt jemals wieder Meister wird, gegen null. Tradition schießt keine Tore. Also lieber die alten Trikots behalten. Da kann man natürlich sagen, gut, ist Fußball, dann wird Werder eben nicht mehr Meister. Aber so einfach ist es nicht.
Also Fußball findet ja nicht nur auf dem Platz statt. Diese Vereine wirken ja auch in ihre Stadt, in ihre Region, in die Menschen sozusagen, in die Gesellschaft hinein. Und natürlich hat dann ein Verein wie Werder Bremen mehr Wucht, wenn er Meister wird.
Und Cottbus, die spielen halt jetzt vierte Liga.
Ich habe es umgekehrt gesehen in Cottbus, dass die Leute damals nach dem Bundesliga-Aufstieg aufrechter durch die Stadt gegangen sind. Weil einfach dieser sportliche Erfolg den Menschen gezeigt hat, wir sind was wert. Bei Cottbus kommt noch diese Ost-West-Dimension so ein bisschen dazu. Wir lassen uns ja nicht kleinkriegen, wir können mithalten. Ja? Das macht was mit dem Selbstwertgefühl der Leute. Und deswegen finde ich es wichtig, dass so viele Vereine wie möglich theoretisch zumindest die Chance haben, deutscher Meister zu werden. Und das ist nicht der Fall derzeit. Und das ist schlecht.
Es gibt bei vielen Computerspielen so eine Funktion, bei FIFA zum Beispiel. Statt sich mühselig nach oben zu spielen, viel Zeit zu investieren, kann man auch einfach Geld ausgeben, sich Spieler und Fähigkeiten kaufen. Pay to win heißt das. Bezahlen, um zu gewinnen. Viele in der Gaming-Community hassen das. Und es ist verpönt, weil Geld Zeit und Fähigkeiten ersetzt. Red Bull hat im Fußball quasi genau das getan. Sie haben Geld eingesetzt, viel Geld, um sehr schnell ganz oben mitzuspielen. Aufsummiert sind das hunderte Millionen Euro. Red Bull ist damit sowas wie ein Vorreiter des modernen Fußballs, in dem Pay to Win eben keine Ausnahme ist. Geld schießt Tore. Dass Dietrich Mateschitz gerade 2005 in den Fußball einsteigt, ist so gesehen kein Zufall. Fußball wird in jener Zeit planbarer, erreicht viel mehr Menschen. Fußball als Massenprodukt, zur Unterhaltung. Red Bull kann hier also ganz neue Käuferschichten erreichen. Mateschitz macht damals etwas, das neu ist. Fußball von Beginn an als Produkt zu denken.
Werbung im Fußball gab es schon zuvor. Aber gleich mehrere Fußballclubs aus dem Boden zu stampfen, das war neu. Mateschitz führt sein Fußballunternehmen, ja, wie ein Unternehmen halt. Zwei Filialen sind besser als eine und drei besser als zwei. Alles ist bei RB ein bisschen extremer. Aber auch RB hat diese Entwicklung nicht erfunden. Sie sind nur sehr gut darin, sie zu nutzen. Sie bringen beides mit. Viel Geld und einen klaren Plan. Ein Businessmodell wie gemacht für die Welt des modernen Fußballs.
Ganz am Ende unseres Gesprächs mit Marco Rose, dem RB-Trainer, wollten wir von ihm wissen, was das jetzt eigentlich ist, moderner Fußball. Und warum so viele Fans ihn ablehnen.
Ja, am Ende geht es den Fans ja um Kommerzialisierung. Das ist, glaube ich, ihr größtes Thema. Ne? Also so, wir werden ja als das Aushängeschild für Kommerz gesehen. Und das kann man auch so sehen, weil wir nochmal auch andere Möglichkeiten haben als andere, anders entstanden sind als andere Vereine.
Das Aufbegehren vieler Fans gegen diese Art des Fußballs, das hat Gründe. Im Zweifel verlieren ihre Vereine an Boden, verliert ihre Tradition an Bedeutung. Und die Fans selbst, auch sie werden, ökonomisch gesprochen, unbedeutender. Die Fans in den Kurven, die alles für ihren Verein geben, ihre Rolle schrumpft, weil ihre ökonomische Bedeutung kleiner wird. Vereine verdienen mehr Geld über VIP-Logen und TV-Vermarktung als über Stehplätze in den Fankurven. RB Leipzig ist auch hier Vorreiter. Ein Club ohne Fans als Mitglieder. Ein Stadionerlebnis als Unterhaltung. Dennoch, RB Leipzig bewegt tausende Fans in Leipzig und darüber hinaus.
Und die haben für mich, dann, und das sollte man langsam akzeptieren, dann halt auch eine Daseinsberechtigung. Ja. Weil das sind jetzt keine, das sind keine Vollidioten, sondern das sind Kinder, das sind Studenten, das sind Leute, die wir glücklich gemacht haben.
Nächste Woche treten zwei sehr unterschiedliche Versionen von Fußball gegeneinander an. Union Berlin.
Genauso ein kleiner Scheißverein, wie wir das sind, die sich das wirklich erarbeitet haben.
Der Ostberliner Arbeiterverein, dessen Fans das eigene Stadion gebaut haben, gegen RB Leipzig. Ein Duell sehr unterschiedlicher Fankulturen.
Wir werden dieses Konstrukt nicht mehr beseitigen, nicht vernichten können. Einfach nur zeigen, okay, wir stehen halt für wahren Fußball und andere stehen halt für andere Sachen.
Ein Duell, das RB-Trainer Marco Rose Respekt abbringt.
Union Berlin ist ja das beste Beispiel. Also wenn Fans dann ein Stadion so sanieren, also egal jetzt mal, ob der Verein insolvent geht oder wenn drumherum alles schief läuft, aber die Leute, die zu dem Verein stehen, die hinter dem Verein stehen, denen ist scheißegal, aber die kommen auch in der Kreisklasse.
Bei RB weiß man das ja noch nicht so genau, weil sozusagen es ging ja immer nur bergauf. Was glaubst du, wäre das hier? Das kann ja auch mal 3 Jahre
absolut
bergab gehen.
Gute Frage. Ich finde, den Nachweis müssen wir hier noch erbringen.
Danke. Hallo. Dir für deine Zeit.
Vielen Dank für deine
sehr
Zeit.
Sehr gerne. Eisern Union. Ja,
in einer Woche Rasenball direkt aus dem Stadion. Mit der Frage, wie wichtig ist eigentlich Tradition? Und wie wird man Fan von einem Club, der genau das nicht hat?
Tradition kann man nicht kaufen.
Dieses Traditionsgelaber ist so schlimm. Du kannst alles, kannst ja alles kritisieren mit der Vereinsstruktur und Red Bull und der Besitzer und so weiter und so weiter. Aber die haben ja gar keine Tradition. Also löst bei mir halt genau null aus.
Mit RB-Fans, die Kritik an ihrem Verein teilen.
Der Verein identifiziert sich halt nicht durch den Sponsor, sondern durch uns.
Nur warum sind sie Fans von RB? Nächstes Mal bei Rasenball, Folge 4, sogenannte Fans.
Rasenball ist eine Produktion von Andan und NDR. Host und Autoren sind Katharina Reckers und ich, Patrick Stegemann. Story-Editor Kesra Beros, Producer Syrem Musial und Serafin Dinges. Redaktion Lorenzo Gavarini, Luisa Joa und Lisa Konzelmann. Technische Produktion und Sounddesign Yannick Werner mit Originalmusik von Tim Schwerter und Schlagzeug von Flo König. Coverdesign Ram Studio. Herstellungsleitung Andan, Cinzia Friedländer. Executive Producers sind Kesra Beros und ich, Patrick Stegemann. Projektleitung NDR liegt bei Olivia Gattermann. Redaktionelle Unterstützung kam von NDR Sport im Osten. Distribution NDR von Katja Arnold und Produktionsleitung NDR Steffen Thier. Wir danken allen GesprächspartnerInnen, auch jenen, die nicht im Podcast zu hören sind. Und wenn ihr euch für den modernen Fußball und seine Entstehung interessiert, dann lest doch das Buch von Christian Spiller, Megaclubs, oder auch das sehr, sehr gute Buch von Christoph Biermann, das heißt Um jeden Preis.